Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Kurz vor Weihnachten, Chip and Charge bringt seinen letzten Podcast für das Jahr 2025 raus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Heute geht es um ein Interview und wie ihr es vielleicht schon gewohnt seid in den letzten Jahren, gibt es jetzt nochmal als letzten Podcast 2025 ein Interview mit dem deutschen Tennis-Bundestrainer, mit Michael Kohlmann. Michael Kohlmann hat mit mir über den Davis Cup und die Halbfinalniederlage gesprochen, allerdings dann auch über die Spieler, die in den letzten 12 Monaten dann für den DTB in den Top 100, Top 200 gespielt haben und was bei den Junioren los ist. Das ganze Interview, etwa eine Dreiviertelstunde, das hört ihr hier. Michael Kohlmann, vielen Dank für deine Zeit. Kurz vor Weihnachten, was gibt's in der Tennisbase Oberhaching zu tun momentan? Ist schon die Vorbereitung losgegangen?
Die Vorbereitung läuft. Ab heute ist ein DTB-Lehrgang auch für die Damen. Also der Torben Welz kommt mit 4, 5 Damen hier an. Und ansonsten trainieren die Jungs, Erik Müller, Max Rehberg, fleißig und bereiten sich auf die neue Saison vor.
Ja. Wir müssen bevor wir über die Spieler und die Saison 2025 sprechen, müssen wir ein Thema ansprechen, was noch am frischsten in Erinnerung ist. Und das ist der Davis Cup 2025. Da ist das deutsche Team im Halbfinale ausgeschieden. Du als Bundestrainer, ihr wart nah dran. Wie lange hat es dann für den Bundestrainer auch gebraucht, das Ding mal zu verarbeiten, beziehungsweise zu sagen, okay, das liegt jetzt hinter mir?
Ja, würde ich sagen, bin ich immer noch nicht so weit. Also, dass es hinter mir liegt, das habe ich noch nicht geschafft. Es war ein sehr intensives Jahr, muss man sagen. Es war ein sehr intensives Finalturnier. Ich glaube, da sind natürlich jetzt in diesem Jahr, dadurch, dass der Sascha gespielt hat, sind wir in eine Rolle gerückt oder in so eine Favoritenrolle, die halt anders war. Die war anders zu handeln in der Herangehensweise auch so ein bisschen. Ich glaube, dass die Jungs alle, also auch das Betreuerteam, die Spieler, gemerkt haben, dass ein bisschen mehr Druck da war. Jeder hatte diese Erwartungshaltung, dass wir weit kommen, dass wir keiner wusste oder ist davon ausgegangen, dass wir das auf jeden Fall gewinnen. Aber dadurch, dass wir in den letzten Jahren eigentlich immer überperformt haben, hat jeder das Gefühl gehabt, okay, wir können das dieses Jahr wirklich gewinnen. So. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen mehr den Druck gespürt hat, so als Spieler. Und du hast vor allen Dingen dann auch nach der Niederlage gemerkt, was es den Spielern bedeutet hätte, wenn wir das gewonnen hätten oder zumindest ins Finale gekommen wären erstmal. Und das kann man mit Einzelturnieren dann auch nicht vergleichen. Also da merkt man auch, was es den Jungs selber bedeutet oder bedeutet hätte, diesen Titel zu holen, auch in der Mannschaft diesen Titel zu holen, in der Mannschaft jetzt, so wie wir da waren. Und ja, das hat dann schon wehgetan. Und das natürlich hinterfragt man jede Entscheidung, man hinterfragt die ganze Woche, wie sie abgelaufen ist und dass da viele Sachen natürlich dann im Nachgang vielleicht man auch hätte anders machen können. Das, glaube ich, bleibt nicht aus. Aber im Großen und Ganzen muss man trotzdem sagen, war es ein erfolgreiches Jahr wieder für uns, das Halbfinale zu erreichen. Ich finde, das Format, also gerade der Finalrunde, rückt die Mannschaften viel enger zusammen. Mhm. Also das hat man, fand ich, auch gegen Argentinien gemerkt. Das hätten wir genauso gut verlieren können. Ja. Genauso hätten wir gegen Spanien gewinnen können. Ich glaube zum Beispiel, dass wir gegen Italien immer 1-1 gespielt hätten, immer Minimum, weil der Sascha einfach, fand ich, deutlich besser war als alle anderen Spieler so. Und das hätte auch, glaube ich, für die Italiener was, also das wäre halt ein ganz anderes Finale gewesen als gegen Spanien, sage ich jetzt mal, ohne jetzt zu sagen, dass wir gewonnen hätten. Aber ich glaube einfach, dass auch für die Italiener es unangenehm gewesen wäre, gegen uns zu spielen, auch mit dem Heimvorteil, weil sie wissen, Sascha zu schlagen war schwierig und so. Und dann musste man beide anderen Spiele gewinnen. Also im Großen und Ganzen, ja, Italien zum dritten Mal gewonnen, kann man nur gratulieren. Unglaubliche Leistung, auch wenn man berücksichtigt, dass Sinna und Musetti abgesagt haben. Aber man sieht halt, dass dieses Format schon die Mannschaften sehr, sehr eng zusammenrückt und dass das Doppel, das für uns in den letzten Jahren unglaublich gut gelaufen ist und auch weiterhin sehr, sehr positiv ja immer in Erinnerung ist, dass das aber außergewöhnlich ist, dass man von 20 Doppeln jetzt 18 gewonnen hat, weil ein Doppel ist eigentlich für mich immer 50-50. Also so gerade wenn es um alles geht, also da kann so viel passieren, ne? Und man kommt nicht immer in dieses klassische Doppelspiel, sondern da sind ganz viele andere Sachen, die da mit reinspielen, Emotionen, Stimmung, ja, Spielstände, so dieses Momentum mitzunehmen. Und das hat, fand ich, dieses Jahr extrem gezeigt, wie eng die Doppel waren. Also auch schon bei Spanien gegen Tschechien, Spanien gegen uns, wir gegen Argentinien. Das schon was hat, also dieses neue Format hat schon auch, finde ich, sehr viele interessante neue Sachen, die so ein Match unglaublich spannend machen. Und auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, klar, hast du dann Argentinien, Deutschland mit dem Doppel, wo ich finde, das wäre in Deutschland oder Argentinien, hätten die Halle abgerissen. Und ja, da spielst du dann, klar, um 1 Uhr in der Nacht vor 1000 Zuschauern. So, das sind die negativen Seiten auch, das muss man ganz klar sagen. Aber trotz allem, glaube ich, ist das jetzt das Format, mit dem wir uns anfreunden müssen oder damit müssen wir leben. Und ich glaube, das haben wir so auch angenommen und alle anderen Mannschaften ja auch. Und es ist trotzdem ein großes Turnier immer noch am Ende des Jahres so, ne? Also das hat schon noch eine Bedeutung und das merkst du, wenn du dann die Spieler siehst, auch wenn sie in den entscheidenden Momenten dann spielen und so, da siehst du, dass das schon noch ein großer Titel ist, auch wenn viel darüber geredet wird, dass der Davis Cup verloren hat. Und das, da sage ich, dass, also, das ist vielleicht für die große Bevölkerung, die jetzt nicht dabei ist, aber für die Leute, die dabei sind, hat es schon noch immer eine große Bedeutung.
Ich möchte nicht drin rumbohren. Trotzdem würde ich mir noch eine Frage erlauben wollen zum Davis Cup. Alexander Zverev hat, bevor er dann zugesagt hat oder als er zugesagt hat, hat er gesagt, ja, wir haben vielleicht nicht mehr so häufig die Möglichkeit, dann auch genau in diesem Team, in dieser Teamzusammenstellung, diesen Pokal zu gewinnen. Und Struffi ist immer einer, der im Davis Cup über sich hinauswächst. Brauchte Jan-Lennard Struff nach diesen Davis Cup Finals besonderen Zuspruch dann noch? Weil du hast eben diesen Druck angesprochen, der vielleicht dann auch ein bisschen größer geworden ist, dass er vielleicht da drunter ein ganz kleines bisschen eingeknickt ist?
Also ich glaube, dass wir alle, also wir waren alle enttäuscht, traurig. Ne? Mhm. Also Kevin Kravitz auch, also ne, wir waren Yannick genauso, auch wenn er nicht gespielt hat. Also wir waren alle irgendwie, Sascha auch, das Gleiche. Wir waren alle, also das hat schon lange gedauert. Also war sehr, sehr ruhig in der Umkleide und hatten wir das bisher einmal. Das war in Trier, als wir gegen die Schweiz verloren hatten. Das war auch so ein Moment, wo wir wirklich alle extrem enttäuscht waren und ja, jetzt nicht irgendwie sauer auf irgendeine Situation, sondern einfach nur, dass viele Sachen in dem Augenblick vielleicht auch nicht so für uns gelaufen sind und dass wir einfach uns alle mehr erwartet hatten oder erhofft haben auch und erwünscht haben. Und insofern gab es jetzt keinen, der extrem getröstet werden musste. Ich glaube, wir waren alle wirklich so ein bisschen am Boden. Und das zeigt ja, also für mich zeigt es immer nur, dass es uns allen so viel bedeutet. Und das ist ja irgendwo auch, finde ich, was Positives, was du ja dann auch wieder mitnehmen kannst ins neue Jahr, in den neuen Anlauf, weil ich glaube, bei uns ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir schaffen es nicht mehr, es ist zu Ende, sondern nächstes Jahr geht es wieder von vorne los. Wir haben mit Justin Engel einen, der in diesem Jahr schon mal gespielt hat, jung. Wir haben mit Daniel Altmaier einen Top-50-Mann auch noch dabei. Also ich glaube, dass wir trotzdem auch in den nächsten Jahren uns immer noch mal diese Chance erarbeiten können, da erfolgreich zu spielen. Ne? Und klar, im Nachgang war das eine Riesenchance jetzt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch mal in den nächsten Jahren immer noch mal dazu kommen kann, dass wir zu dem Favoritenkreis gehören.
Letzte Frage zum Davis Cup, dann haben wir das Thema nämlich auch schon abgeschlossen. Nächstes Jahr geht es im Februar in Düsseldorf gegen Peru in der ersten Runde zu Hause. Düsseldorf war der Ort, bevor die Pandemie zuschlug, das 2020 gegen Belarus. Wie schaust du auf das Duell dann im Februar? Die Favoritenrolle ist in dem Fall deutlich.
Ja, erstmal freuen wir uns ungemein, dass wir ein Heimspiel mal wieder bekommen haben. Das ist ja das erste seit Trier, was 2023, glaube ich, war. Wir waren die letzten 2 Jahre immer nur auswärts unterwegs. Auch gegen Peru wurde gelost, ob wir zu Hause oder in Peru spielen. Also da haben wir Glück gehabt sogar. Es war eine 50-50-Entscheidung dann. Und insofern freuen wir uns, in Deutschland aufschlagen zu können. Klar, von den Ranglistenpositionen sind wir klarer Favorit. Ich habe, und das, da bestehe ich auch zu, der Ignacio Buse ist ein außergewöhnlich guter Spieler, ist ein sehr junger Spieler, wo ich, bei den sehe ich am Ende nächsten Jahres sich sehr, sehr gut entwickeln, Richtung 50 auch, glaube ich. Also das ist echt ein Top-Mann. Und trotzdem bin ich davon überzeugt und hoffe, dass wir diese Runde auch meistern werden und diese Aufgabe meistern werden, weil wenn man sich die Auslosung ja auch weiter anguckt, wäre die nächste Runde eventuell auch wieder ein Heimspiel. Und ich glaube, wenn wir das schaffen könnten, uns nochmal zu Hause zu präsentieren mit den deutschen Fans, dann wäre das mit Sicherheit ein tolles Jahr. Und insofern gehen wir da sehr positiv an die Sache und sehr motiviert und freuen uns auf ein Heimspiel.
Also Davis Cup 2026 dann zum Auftakt gegen Peru. Zweite Runde wäre dann Dänemark oder Kroatien. Die müssen dann auch noch gegeneinander spielen. Kommen wir zum Jahr 2025 aus DTB-Sicht. Wenn du als Herrenbundestrainer so ein kleines Fazit über dieses oder so eine kleine Überschrift über dieses Jahr 2025 aus deutscher Sicht machen würdest, wie würde die dann lauten?
Also ich würde sagen, das war ein guter Schritt in die richtige Richtung, gerade aus Nachwuchssicht. Also ich glaube, dass wir im deutschen Nachwuchs, auf dem wir ja auch in den letzten Jahren sehr gebaut haben und sehr gesetzt haben und wir immer auch eingefordert haben, dass die Jungs Zeit brauchen, das war ein erstes Ausrufezeichen, was wir da gesehen haben. Ich würde jetzt mal einmal an die French Open, wo wir 2 deutsche Junioren im Finale hatten, erinnern. Das ist ein absolutes Highlight mit Nils McDonald und Max Schönhaus, wo Nils McDonald dann den Titel mitnehmen konnte. Max Schönhaus, der dann bei den Junioren, die spielen ja auch ein Masters aus, den Weltmeistertitel sozusagen der Junioren gewonnen hat in Chengdu. Danach noch jetzt bei 2 Future sehr erfolgreich war, also auch diesen Einstieg in den Herrenbereich geschafft hat. Wir haben mit Justin Engel einen, der sich jetzt für das Next Gen Masters qualifiziert hat. Das allererste Mal, dass ein Deutscher dabei ist, was dann auch bedeutet, dass er ein extrem gutes Jahr hatte. Nils McDonald, der Europameister geworden ist. Jamie McKenzie, ein anderer deutscher Junior, der jetzt vermehrt oder sehr viel auf der Juniorenschiene noch gespielt hat, der gerade noch darum kämpft, vielleicht unter die Top 10 zu kommen beim Orange Bowl, da noch im Rennen ist. Wir haben mit dem Diego de Dura einen, der in München als erster 2008er eine Runde bei einem großen Turnier gewonnen hat. So, also ich glaube, dass der deutsche Nachwuchs extreme Ausrufezeichen gesetzt hat. Wenn man dann auch noch weitergeht, die 2009er sind beim Junior Davis Cup Dritter geworden. Wir haben einen Dritten bei der Europameisterschaft da gemacht. Also wir haben extrem viele positive Akzente, glaube ich, in dem Nachwuchsbereich gesetzt. Und ich glaube, da müssen wir auch zusehen, dass wir diese Gruppe, diese große Gruppe zum Glück, also und da kommen noch ganz viele andere auch dazu, also die ich jetzt nicht alle namentlich erwähnen kann, weil ich glaube, so viel Zeit haben wir dann auch nicht, aber die wir alle mitnehmen müssen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir auch in den nächsten Jahren viel Freude an allen Spielern und vor allen Dingen wieder auch eine viel größere Präsenz bei den Grand Slam-Turnieren und bei den großen Turnieren. Und ich glaube, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir als Tennisnation, sage ich jetzt mal, da einfach stärker vertreten sind und auch in der nicht nur in der Breite, aber auch in der Spitze dann sehr, sehr gut vertreten sind. So, und im Herrenbereich, glaube ich, haben wir trotzdem noch die Nummer 3 der Welt, auch wenn das, klar, wenn man den Anspruch oder Sascha wahrscheinlich auch den Anspruch hat, vielleicht höher zu stehen oder größere Titel zu gewinnen, glaube ich trotzdem, dass übers Jahr gesehen, wenn du als Nummer 3 abschließt, kann das Jahr nicht so schlecht gewesen sein. Mhm. Klar, am Anfang des Jahres mit dem Finale Australian Open, ich glaube, dann hat er kurzzeitig mal die Chance gehabt, sogar die Nummer 1 der Welt zu werden. Ne, da waren ein paar Punkte, die ihm da gefehlt haben. Dann hat er, glaube ich, nicht so ein gutes Mitteljahr gehabt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, zum Ende hat er wieder gezeigt, also gerade auch in Bologna, also das sind so meine letzten Eindrücke, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist und was für unglaubliche Qualitäten er hat. Und ich glaube, dass es für ihn jetzt darum geht, eine gute Vorbereitung zu schaffen und dann nächstes Jahr wieder anzugreifen, weil ich sehe ihn jetzt nicht chancenlos gegen die zwei. Vielleicht über das Jahr gesehen, dass die etwas konstanter sind. Vielleicht, ne, gerade bei den großen Turnieren haben sie das ja auch in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen. Aber ich glaube, dass der Sascha an einem guten Tag jeden schlagen kann. So. Und ich glaube, dass das auch sein Ziel sein wird, nächstes Jahr mit Sicherheit wieder um die großen Titel mitzuspielen. Und da bin ich eigentlich auch überzeugt von, wenn er das so mitnehmen kann und Gesundheit, also auch verletzungsfrei bleibt, dass er da auf jeden Fall ein gutes Jahr spielt. So, dann haben wir mit Daniel Altmaier einen, der sich sehr, sehr gut entwickelt hat, der jetzt Top 50 ist, der ja immer wieder Ausrufezeichen gesetzt hat, der, glaube ich, jetzt ein festes Trainerteam hat, die mit ihm auch reisen. Also das ist, glaube ich, auch bei ihm ganz wichtig, dass er da jetzt geheiratet hat, also auch familiär alles super läuft und ihm mit Sicherheit eine gewisse Ruhe und eine Stütze immer für ihn da ist. Und hat ein neues Management hinter sich, die auch, glaube ich, eine gute Arbeit leisten und für ihn da sind. So beim Daniel bin ich auch davon überzeugt, dass er konstant über die nächsten Jahre sich da einpendelt, vielleicht sogar noch wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter oben dann sich ansiedelt. Wie weit es dann geht, das muss man dann mal abwarten, aber allein von seiner Arbeitsmoral und wie er an die Sachen rangeht und wie er alles dem Tennis unterwirft, das ist schon außergewöhnlich und ich finde, er hat sich auf allen Bodenbelägen verbessert, was auch immer wichtig ist für eine Ranglistenentwicklung, die er jetzt da auch hingelegt hat. Und insofern glaube ich auch, dass das Jahr 2026 sogar noch besser enden wird, wie das Jahr 2025.
Ein, zwei Rückfragen gerade. Kommen wir zu Alexander Zverev. Du hast jetzt schon so ein bisschen das zusammengefasst mit dem etwas schlechteren Mitteljahr etc. Er hatte zwischendurch die Chance auf die Nummer 1 der Weltrangliste. Er hat ein großes Team um sich und er ist natürlich jemand, der die eigenen Entscheidungen trifft. Hättest du als Bundestrainer oder wenn er dich gefragt hätte, hättest du ihm geraten, die Südamerika-Tour zu machen beziehungsweise vielleicht dann auch den Turnierkalender ein bisschen anders anzusetzen, weil er ist jetzt 28, er ist nicht mehr der Jüngste, ist nach wie vor einer der Vielspieler auf der Tour und man hat zwischendurch, jedenfalls ich von außen, hatte das Gefühl, dass da vielleicht auch so ein kleines bisschen schon zu viel war und dass den vielleicht für 2026 dann auch so ein bisschen der Fokus darauf liegen sollte, sich die großen Turniere auszusuchen. Ich meine, er hat Verpflichtungen in Anführungsstrichen mit München, Hamburg, mit den deutschen Turnieren natürlich auch, da will er dann immer mit dabei sein und so. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er sich dann zu viel dann zumutet beziehungsweise zu viel möchte.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, das hat er ja selber auch schon in einigen Interviews gesagt, dass Südamerika so im Nachgang würde er jetzt nicht nochmal machen, gerade mit dem Finale in Australien. Also dieser Übergang war einfach dann extrem viel. Da hat er extrem viel gespielt. Da hat er sich wahrscheinlich auch so ein bisschen in so ein kleines Loch reingespielt. Mhm. Und hätte ich ihm auch von abgeraten. Aber ich glaube, so wie du sagst ja auch, sind dann irgendwo auch Verpflichtungen, die man eingeht. Ich glaube, der Sascha ist jemand, wenn er eine Verpflichtung eingeht, dann hält er sich auch dran. Also ne, das steckt dann vielleicht bei ihm auch so ein bisschen drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er 2026 einen deutlich kleineren Turnierrahmen angeht und spielen wird. Klar, so wie du gesagt hast, die deutschen Turniere sind ihm schon wichtig. Da, glaube ich, möchte er sich ja auch immer präsentieren. Aber ich glaube, dass darum herum, also sprich jetzt Südamerika oder sowas, dass er da jetzt keine großen Verpflichtungen eingehen wird erstmal und sich auf die großen Turniere fokussieren wird, sprich Grand Slams und auch die Master Series.
Glaubst du, dass der Fokus, du hast eben noch gesagt, dass Alexander Zverev sicherlich noch die Chance hat, gegen die zwei zu gewinnen, gegen Alcaraz und gegen Sinner, aber glaubst du, dass der Fokus vielleicht so ein ganz kleines bisschen jetzt auch geschiftet ist, weil Sinner und Alcaraz sind im Moment enteilt dem Wettbewerb und das sieht man nicht nur an den Zahlen in der Weltrangliste, sieht man auch an den großen Turnieren, dass vielleicht dann so ein bisschen der Fokus anders ist, dass man sagt, okay, vielleicht nicht mehr dieser komplette Ultra-Fokus auf die Grand Slams. Ich muss jetzt unbedingt einen Grand Slam gewinnen, sondern dann war jetzt der Davis Cup dabei, vielleicht dann auch mal die anderen Titel noch abzuräumen, die es da zu holen gibt, um dann am Ende die Hall of Fame-Karriere zu vervollständigen. Vielleicht dann als jemand, der keinen Grand Slam gewinnt. Also, ich möchte jetzt in irgendeiner Weise sagen, er wird keinen Grand Slam mehr gewinnen, aber dass da vielleicht dann der Fokus so ein bisschen shiftet.
Also, glaube ich nicht. Also, würde ich jetzt sagen, ich glaube, dass er da schon das klar für sich auch so sieht, dass er einen Grand Slam gewinnen will. Also ich glaube nicht, dass man jetzt in Grand Slam Turniere reingeht und sagt, ja, man schaut mal, was passiert, sondern ich glaube, dass sein Anspruch schon ist, auch eins zu gewinnen. Und das, also da würde ich ihn auch immer drin unterstützen. Ich finde, dass er den Anspruch A haben muss und die Klasse auch hat, so ein Turnier zu gewinnen, ist klar, er jetzt, wenn man so im Rückblick sagt, US Open hätte er damals in diesem Corona-Jahr gewinnen sollen gegen Dominic Thiem. Ne, das war so ein Finale, wo ich sage, da war er deutlich besser. Jetzt letztes Jahr im Finale gegen Sinner, okay, das war schwierig zu gewinnen. Aber ich glaube, dass er mit Sicherheit sich nochmal so eine Chance erspielen wird. Also das kannst du auch, das kriegst du, glaube ich, nicht aus dem Kopf raus, wenn du dir das einmal vornimmst oder diesen Anspruch hast, so ein Turnier zu gewinnen, dass du dann da hinfährst und sagst, ja, ich guck mal lieber, dass ich vielleicht Indian Wells oder Miami gewinne, weil es auch gut ist, sondern ich glaube, dass er schon einer ist, der auch Miami und Indian Wells gewinnen will, aber dass er jetzt nicht irgendwo hinfährt und sagt, ja, ich guck mal, was passiert, sondern wenn er zu einem Turnier fährt, dann möchte er das gewinnen und gerade die Großen als Nummer 3 der Welt. Also das glaube ich nicht, dass er sich da irgendwie anpasst oder das verändert.
Lass uns gerade über Daniel Altmaier sprechen, weil du hast den eben dann auch schon erwähnt. Daniel Altmaier, du hast es gesagt mit dem Thema, dass er auf allen Belägen jetzt besser geworden ist. Das hat sich ja dieses Jahr dann tatsächlich gezeigt. Mir bleiben drei Sachen in Erinnerung. Das ist in Rotterdam, das ich glaube Viertelfinale, was er gespielt hat als Lucky Loser. Viertelfinale, genau. Dann der Sieg gegen Taylor Fritz bei den French Open auf seinem Lieblingsbelag auf dem Sand und dann der Sieg gegen Stefanos Tsitsipas bei den US Open, als er in 5 Sätzen gewonnen hat. Sind das so diese Siege gegen Taylor Fritz und gegen Stefanos Tsitsipas, die dann nochmal so einen Schalter umlegen, wo man sagt, okay, ich habe die jetzt drauf, ich kann gegen die gewinnen, auch auf dem Hartplatz Tsitsipas, auch wenn er eine schlechte Saison hatte insgesamt, aber trotzdem musste man den erstmal auf Hartplatz besiegen. Ist das dann so vielleicht so ein kleiner Schalter, der dann nochmal umgelegt wird? Ich bin ja jetzt bei und ich gehöre da auch hin?
Auf jeden Fall, also solche Siege helfen definitiv. Ich glaube, dass Daniel generell auch von sich aus immer denkt, dass er gegen jeden eine Chance hat. Also ich finde, das haben ja auch die Matches gegen Jannik Sinner, wo er im Vorfeld ja auch im Interview gesagt hat, nein, ich gehe jetzt nicht rein, um gut auszusehen, sondern ich gehe da rein, um das Ding zu gewinnen, auch wenn ich dann mal verliere. Und ich glaube, das ist Daniel Altmaier. Also der, glaube ich schon, dass er ein sehr großes Selbstvertrauen in sein Können hat und in seine Fähigkeiten. Und das hilft ihm auch in den Situationen, wenn er dann, nämlich wie in Paris gegen Taylor Fritz, dann auf einmal führt, das überrascht ihn dann nicht oder das wirft ihn dann nicht aus der Bahn, sondern wenn das dann so ist, dann ist das, also ich glaube, dass das halt schon auch wichtig ist, sich so zu sehen, weil ich finde immer bei manchen, wenn man dann auf einmal sagt, okay, oh hoppala, ich führe jetzt, was kommt jetzt, dann wird man hektisch, ne? Also das so, und ich finde seinen Gedankengang da, so wie er in die Sachen auch reingeht und wie er sich selber sieht, wie er diesen Wettkampf annimmt, ist genau das, was ihm dann auch solche großen Siege immer wieder einfahren lässt. Also ich finde, dass er extrem gut gegen diese Top-Spieler eine gute Bilanz hat, weil er da halt ja, sich nicht aus der, er lässt sich nicht beeindrucken. Also es ist egal, wer auf der anderen Seite steht, er weiß, was er kann und so geht er in das Match rein. So, und ich finde diesen Ansatz von ihm extrem gut. Und so wie du sagst, das hilft ihm dann nochmal zusätzlich auch auf den Belegen jetzt. Es gibt ihm jetzt noch mehr Vertrauen, dass es eigentlich egal ist, wo er spielt, sondern ne, er kann die schlagen und das weiß er und das hilft ihm und das wird ihm, glaube ich, auch in dem nächsten Jahr noch deutlich weiter nach vorne bringen.
Hatte bei dem French Open, hat er zu uns gesagt damals, dass er sein Ziel ist, zu den Australian Open gesetzt zu sein. Da habe ich damals noch gedacht, oh, das war ein sehr, sehr hohes Ziel und er ist einer, der die hohen Ziele dann auch hat und die hat er immer formuliert. Es hat jetzt nicht ganz geklappt und trotzdem, glaube ich, wird auch er mit dieser Saison sehr zufrieden sein am Ende, oder?
Ja, glaube ich auch. Also, wie gesagt, das waren ein paar Highlights dabei, ne? Hat dann immer wieder tolle Ergebnisse gehabt. Er hat bei News Open, fand ich, das Match gegen Alex de Minaur, wo er dann verloren hat, ein Top-Match. Also das, ne, da war er dann angeschlagen, auch mit dem Oberschenkel so ein bisschen. Bis dato habe ich ihn selten so gut spielen sehen wie in dem Match. Und hatte wirklich das Gefühl, kurzzeitig, dass er den auch schlagen kann. Und das wäre ein unglaublicher Sieg gewesen, weil de Minaur jetzt auch ein Masters-Teilnehmer so. Und ich glaube, dass er das mitnehmen kann, ne? Also jetzt eine gute Vorbereitung. Hat er auch schon viel trainiert, klar, hat jetzt kurz geheiratet, aber ich glaube, dass er da sehr, sehr gut in das neue Jahr einsteigen wird.
Ja, lass uns über Jan-Lennard Struff sprechen, weil das erste halbe Jahr, ich sage jetzt mal so bis Wimbledon, ist wahrscheinlich auch ein halbes Jahr, was er gerne vergessen wollen würde. Es hat nicht viel geklappt, viele Niederlagen aus den Top 100 rausgefallen. Am Ende hat er dann im zweiten Halbjahr, vielleicht schon ab Wimbledon, hat er so den Schalter wieder umgelegt. Wimbledon dritte Runde unter anderem gegen Félix Auger-Aliassime gewonnen, dann Kitzbühel das Viertelfinale, wo er gegen Arthur Cazaux verloren hat, vorher allerdings gegen Pedro Martinez, Sebastian Ofner, Juri Rodionow gewonnen hat und dann natürlich die US Open, als er das Achtelfinale erreicht hat, gegen Holger Rune, gegen Francis Tiafoe gewonnen hat. Was ist bei Jan-Lennard Struff im zweiten Halbjahr passiert, dass er am Ende dann sogar wieder die Top 100 erreicht hat und jetzt im Hauptfeld bei den Australian Open steht? Oder was ist im ersten Halbjahr schiefgelaufen? Andersrum, als
Ja,
offiziell.
also ich glaube, dass beim Jan Lennard natürlich so ein bisschen seine Spielweise ist ja sehr konsequent und ist jetzt keiner, der sich mal in so ein Match rein spielt und reinarbeitet, sondern er ist ja einer, der sehr dominant auftritt und von seinem Aufschlag, von seiner Schlaggeschwindigkeit lebt. Und ich glaube, dass so im ersten Halbjahr hat er seine Spielweise nicht verändert, aber ich glaube, er wollte so ein bisschen was Neues auch mal machen und hat dann sein Selbstvertrauen verloren. So, und hat dann, glaube ich, auch taffe Niederlagen einstecken müssen. Also ich erinnere mich hier in BMW Open gegen Francisco Cerundolo, das war wirklich als Titelverteidiger ein sehr hartes Match für ihn, glaube ich, auch, also für seinen Kopf. Dass er da wirklich chancenlos war in dem Match und das hat ihn, glaube ich, beschäftigt über eine längere Zeit. Und so wie du sagst, ich glaube, ganz wichtig für ihn war Wimbledon, dass er generell Rasen, dass er auch wieder angefangen hat, Matches zu gewinnen gegen die Top-Leute. Ne? Hat dann gerade gegen Félix Auger, da war ich auch ab Platz 18 war das, ein Top-Match, ganz wichtiger Sieg für ihn. So, und das hat er dann mitnehmen können in die nächsten Wochen und US Open. Und trotzdem war es immer ein schmaler Grat, muss man sagen. Also bei Struffi ist es manchmal wirklich dann ein schmaler Grat. Ich erinnere mich bei US Open an ich glaube, es war die zweite Runde gegen Taro Daniel. Da stand es
Die Quali-Runde,
2-6.
genau.
Genau, zweite Quali-Runde. Da stand es 2-6, 1-beide und es war Regenabbruch und in dem Augenblick hatte ich nicht das Gefühl, dass er das Match gewinnen kann. Und da fehlte ganz viel. So, dann wurde das Match abgebrochen, am nächsten Tag weitergespielt und auf einmal war er wie ausgewechselt. So, und das ist, finde ich, auch so ein bisschen Jan Lennard. Also das kann von einem auf den anderen Tag auf einmal eine 180-Grad-Wendung sein. Und dann spielt er halt so ein Turnier, wie er es dann gespielt hat. Und ich finde, dass er dazu immer noch in der Lage, also ich glaube, dass er immer noch das Potenzial hat, da ne, was seine beste Ranglistenposition, jetzt kann er immer spielen gegen Top-Leute, ist immer unangenehm zu spielen, weil er halt so eine, ja, du kannst als Top-Mann nicht viel machen, wenn er trifft und wenn er so aktiv spielt und das macht ihn so unangenehm zu spielen für die guten Leute und Das hat er dann gezeigt. Dann hat er auch zwischendurch, also da war er, war Davis Cup, da hat er, das hat er irgendwie gewonnen. Aber das war, also das war ein komisches Match und dann hat er auf den Challenger-Turnieren auf einmal zweimal erste Runde verloren. Mhm. Also es ist immer so jetzt gerade so ein bisschen Genie und Wahnsinn. Und aber er hat natürlich diese Qualität und ich glaube, für ihn war es jetzt klar, der Davis Cup waren zwei taffe Niederlagen, aber man darf da auch nicht sagen, also Echeverry, ein sehr, sehr guter Spieler, das war ein toughes Match. Carreño Busta war ein ehemaliger Top-10-Spieler, der auch nach einer Verletzung wiederkommt. Also das waren natürlich jetzt auch keine, die man schlagen muss, so. Aber für ihn ist es jetzt, glaube ich, wichtig, eine gute Vorbereitung zu haben, sich da dieses Selbstvertrauen und auch die Sicherheit in seinen Abläufen zu bekommen, mit seinem jetzigen Trainer dann Markus Wisselsperger da wirklich gut zu arbeiten und mit seinem Athletiktrainer und dann gut ins Jahr zu starten, weil er halt so ein schlechtes erstes halbe Jahr hat. Deswegen, er hat jetzt eigentlich auch das Potenzial, nochmal wirklich sich nach oben zu spielen und sich da so reinzuspielen, dass er dann auf den ganz großen Turnieren auch wieder im Hauptfeld ist. Und ich glaube, dass es dann auch wieder ein sehr, sehr gutes Jahr werden könnte. Ne? Aber das ist mit Sicherheit für ihn so ein Schlüsseljahr. Ne? Am Ende des Jahres könnte man sagen, okay, Wahnsinn, Struffi ist wieder Top 50. Und genauso gut könnte es sein, dass vielleicht irgendwo mal was nicht passt oder eine Verletzung dazukommt und es ein Jahr wird, wo man dann sagt, boah, schade, so, ne? Hätte besser sein können. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, hoffe für ihn, dass er eine gute Vorbereitung hat, dass er gut arbeiten kann, dass er sich fit macht, um dann in Australien sofort gut zu starten.
Ähnlicher Fall ja auch für Jannik Hanfmann. Er hat jetzt ganz knapp das Hauptfeld verpasst bei den Australian Open, hat im zweiten Halbjahr sehr gutes Tennis gespielt. Zwischendurch muss auch mal die Bundesliga herhalten, um sich Ergebnisse und um sich Selbstvertrauen wieder zurückzuholen. Dann hat er die beiden Challenger in Deutschland gehabt, in Hagen und in der erst Kitzbühel und dann in Hagen. Braunschweig Challenger war auch noch Viertelfinale und ist jetzt knapp wieder dran, auch mit einem guten Asien-Swing, dann mit dem Jingshan Challenger, wo er das Halbfinale erreicht hat. Dann in Shanghai, dann nochmal die dritte Runde erreicht hat und dann Athen, wo er dieses fantastische Spiel dann auch noch hatte gegen Novak Djokovic vor vollem Haus dort in Athen. Ist ja ein ähnliches Jahr gewesen wie für Jan-Lennard Struff, für Jannik Hanfmann, oder?
Ja, absolut. Jannik hatte auch ein schwieriges erste halbe Jahr, hat dann sich neu aufgestellt, hat einen neuen Trainer mit dem Peter Popovic, der vorher beim Mute war und das mit dem ausprobiert. Ich glaube, das war für ihn nochmal ein ganz wichtiger Schritt, nochmal neuen Input zu kriegen. Ich glaube, der Peter Popovic ist jemand, der ihm nochmal so ein paar Sachen extra mitgegeben hat, sehr viel Energie reingebracht hat von außen. Und ja, die Kombination klappt gut. Also ich habe da auch beim Jannik wirklich gerade jetzt auch im zweiten Halbjahr extrem viele gute Matches gesehen. Er hat auch in Shanghai gegen Djokovic ein außergewöhnliches Match gespielt, auch knapp verloren. Also er hat da zweimal gegen Djokovic gespielt, viele gute Matches gehabt, hat dann leider, sage ich jetzt mal, nach Athen noch Lyon gespielt, weil er unbedingt sich auch für die Australian Open, weil es war das letzte Turnier, was er spielen konnte, für die Australian Open qualifizieren und hat dann selber auch gesagt, da ist ihm so ein bisschen, da war der Tank leer. So, und das war natürlich, kann ich als Bundestrainer erstmal natürlich verstehen, dass die Jungs, dass das ein großes Ziel ist, sich für Australien zu qualifizieren, weil es A, viel Geld ist und B, wenn man die Quali aus dem Weg gehen kann, muss man das machen, also ne, mit einem Turnier. Aber ich glaube, das hat ihm dann nochmal so sehr geschlaucht und sehr, sehr viel Energie gekostet, diese letzten Wochen und dieser gute Lauf dann bis auf 104. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er mit dem Peter Popovic wirklich einen super Mann hat einen tollen Physiotherapeuten dabei auch. Also, dass Jannik nochmal einer ist, der jetzt, der sich da auch nochmal hochspielen kann. Ne? Also, weil ich finde, gerade die großen Turnierergebnisse haben gezeigt, dass er da gegen die Top-Leute wirklich ein gutes Spiel hat. Und auch in Bologna hat er mit dem Sascha Zverev, erinnere ich mich dran, an ein Trainingsmatch am Dienstag. Es war also das war auf ganz, ganz hohem Niveau. So, und wenn er dieses auch in die Turniere bringt, so, dann glaube ich schon, dass er da nochmal einen gewaltigen Schritt nach oben machen kann und ein gutes 2026 spielen kann.
Sein erstes Jahr komplett auf der Profitour hat jetzt Justin Engel verbracht, hat am Anfang des Jahres das 15.000er Future in Cadolzburg gewonnen, wird wahrscheinlich in Cadolzburg nie wieder antreten, wenn die Karriere so läuft, wie man sich das erwartet. Er hat es jetzt unter die Top 200 geschafft, wird bei der Quali dabei sein, war schon bei der Quali bei den US Open dabei und ist jetzt in Riad dabei. Als erstes Jahr kann man da einen Haken hintermachen und sagen, das war auf sehr gutem Niveau.
Ja, und so wie du sagst, ne, hat angefangen bei einem 15.000er und endet jetzt beim Next Gen Masters. Also das ist so das, wo du sagen kannst, Respekt. Also das ist einfach eine Top-Leistung gewesen. Ich fand bei Justin, muss man sagen, er hat am Anfang, fand ich, war es für ihn relativ leicht, nach oben zu spielen, also sprich auf den ganz großen Turnieren. Hat ihm dann halt auch geholfen, natürlich Matches zu gewinnen und viele Punkte zu machen. Hatte so auf der Challenger-Ebene, glaube ich, dann für ihn hat er sich selber so ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt, weil er dachte, okay, auf den großen Turnieren hole ich meine Siege, dann so ein Challenger gewinne ich auch. Ne? Also ich glaube, da hat er am Anfang so ein bisschen sich selber zu viel Druck gegeben und jetzt zum Schluss mit dem Challenger-Sieg auch in Hamburg fand ich, hat er auch gezeigt, dass er da diese Anpassung geschafft hat, dass das Challenger-Level auch sehr, sehr hoch ist. Das ist es nämlich. Aber diese gewisse Lockerheit und dieses Junge, was er hat und dieser Mut, dass er den braucht auf jedem Level, um erfolgreich Tennis zu spielen. Und das fand ich auch, hat er eindrucksvoll bewiesen, hat sich wirklich super weiterentwickelt und ja, kann nur hoffen, dass das jetzt so weitergeht auch und dass er diesen Schwung dann auch ins 2026 mitnimmt.
Die Next Gen Finals in Riad ab 17. Dezember dann unter anderem mit Justin Engel, der Jakob Menschik dort ersetzen wird. Ich würde gerne noch über zwei, drei Spieler sprechen. Ein Spieler, den wir dieses Jahr das letzte Mal im Februar gesehen haben, ist Dominik Köpfer. Hast du da ein Update für uns, was mit Dominik Köpfer ist, ob er wieder fit ist, weil er war sehr häufig verletzt in den letzten Jahren und immer dann, wenn er spielen konnte, wenn man mal ein paar Wochen durchspielen konnte, hatte ich immer das Gefühl, Top-50-Niveau ist immer da.
Ja, also ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin eigentlich ich bin Dominik Köpfer-Fan, immer schon gewesen. Jedes Mal, wenn ich ihn beim Davis Cup dabei hatte oder Olympische Spiele, hat er zweimal schon gespielt, sowohl in Paris als auch in Tokio. Sieht man das Potenzial, was er hat, also so wie du sagst, ne, wenn er spielt, ist es ein, finde ich auch für mich ein automatischer Top-50-Spieler, weil das, was er mitbringt und diese Leidenschaft, den Körper, diese Intensität, außergewöhnlich, hat leider extrem viele Verletzungen, so wie du sagst, ne, hatte am Ellbogen, Knie und hat sich eigentlich so immer von Verletzung zu Verletzung geschleppt. Fand ich auch richtigerweise einen Cut mal gemacht, hatte sich gerade neu aufgestellt mit Carsten Ahrens, einen außergewöhnlich guten Trainer, also eine Top-Verpflichtung, und dann leider seine Verletzung nicht so richtig in den Griff gekriegt, sein Knie immer wieder Probleme gehabt, sein Ellbogen hatte Bizepssehne so ein bisschen da, auch immer Probleme gehabt, hat dann hat er das nicht so richtig in den Griff bekommen. Keiner wusste so richtig, was so die Ursache ist. Vor 5 Wochen gesprochen, hat jetzt einen kleinen Eingriff gehabt am Knie auch und hofft jetzt, dass er das damit so weit in den Griff kriegt, dass er dann im nächsten Jahr wieder anfangen kann. Aber der genaue Termin ist, kann er selber auch noch nicht sagen, weil es was Gewöhnliches, was man einfach nur entfernen muss und man sofort wieder starten kann, sondern es ist wirklich was, wo er sich rantasten muss jetzt. Und insofern ist der genaue Zeitplan für ihn noch nicht so da, aber er will auf jeden Fall zurückkommen. Der Plan ist da, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall wieder startet und dann klar mit Protected Ranking auch peu à peu den Weg hoffentlich ganz schnell zurückfindet, weil das, was er mitbringt, macht ihn immer wieder zu einem ganz soliden Top-100-Spieler.
Ja, also Dominik Köpfer, noch unbekannt, wann er wieder zurückkommt. Wir haben in den letzten Jahren häufig am Ende des Jahres nochmal drüber gesprochen, über das Jahr, und dann hast du immer, also zweimal zu mir gesagt, ja, dieser Bereich zwischen Top 200 und Top 300, der ist mir ein ganz kleines bisschen zu verwaist. Jetzt sind zwischen 200 und 300 sind jetzt mit Marco Topo, Patrick Zaray, Henry Squire und Tom Gensch dann vier Spieler dabei, die unter den Top 300 sind. Zwischen 100 und 200 ist allerdings im Moment nur Justin Engel, beziehungsweise dann ja auch Yannick Hanfmann, auch in der Quali dann dabei. Wie siehst du das, und beziehungsweise wen siehst du als Nächsten, der dann in diese Top 200 reinkommen kann und der zum Beispiel auch regelmäßig Grand Slam Quali spielen kann?
Ja, jetzt hast du einen vergessen, aber also der steht da nicht, deswegen hast du keinen vergessen. Sorry, also das, da korrigiere ich mich sofort. Aber Max Rehberg ist eigentlich ja, auch ja. einer. Mhm. Ne? Der hat jetzt ein halbes Jahr ausgesetzt, auch wegen Verletzungen. Aber die fünf sind auch alles fünf Leute, die ich eigentlich Richtung 100 dann auch sehe. Ne? Also gerade in den nächsten Jahren, beziehungsweise in diese Grand Slam Qualis, weil das ist ja so der nächste Schritt, finde ich, wenn du es schaffst, unter die 220, 230 erstmal zu kommen, dann kommst du Grand Slam Qualis, dann bist du automatisch, kannst du dein Jahr über Challenger planen, also hast eine ganz andere, kannst dein Jahr viel leichter planen. Ich würde sogar noch Diego de Dura auch noch dazu nehmen, der mit 360 auch knapp dahinter ist. So, das sind die Jungs, die für mich im Laufe des Jahres 2026, allerspätestens 2027, in die Grand Slam Quali sollten, weil das Potenzial haben sie. Ich meine, ich hatte Henry Squire 2024 in China dabei. Da war für mich eigentlich, es war nur eine Frage der Zeit, wann der an die 100 kommt. So, dann hatte der auch immer wieder mit Verletzungen, hat dann auch mal sich in so ein Loch gespielt, hat sehr viel gespielt. Der hat jetzt auch den nächsten Schritt, finde ich, wieder gemacht, sich auch neu aufgestellt, nochmal mit einem Trainerwechsel gehabt. Hat in den letzten Wochen hatte sogar kurzzeitig auch die Chance noch, sich für Australien zu qualifizieren, hat es leider nicht geschafft. Tom Gensch ist jemand, der sich kontinuierlich jetzt nach oben gespielt hat, war U18, glaube halt deutscher Meister als Highlighter nochmal und hat sich dann wirklich peu à peu jetzt Richtung 250 gespielt, 260 und ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Patrick Zaray hatte teilweise letztes Jahr in Frankreich sehr, sehr gute Challenger-Ergebnisse, hat das leider nicht so konsolidieren können, hat dann leider auch immer mal lange Phasen gehabt, wo er nicht so gut spielt, aber ist auch jemand, der das Potenzial hat, hundertprozentig da reinzukommen und muss halt für sich, glaube ich, auch einen richtigen Weg finden, Turnierplanung so, ne? Weil ich finde immer, das ist, wenn du hochkommst, versuchst du erstmal alles zu spielen, wo du reinkommst, aber du musst doch ein Gefühl dafür kriegen, okay, wo kannst du eigentlich gut spielen, wo kannst du nicht so gut spielen, wo bist du competitive, wo eher nicht. So, und ich glaube, dafür musst du auch mal Erfahrungen sammeln, auch schlechte Erfahrungen. Genau das gleiche Max Rehberg, der, glaube ich, jetzt auch einen ganz anderen Wissensstand hat, wo er gut spielen kann, wo er nicht so gut spielen kann. Also, und ich glaube, dass die Erfahrung musst du auch mal sammeln selber, um dann am Ende des Jahres zu sagen, okay, da würde ich jetzt nächstes Jahr nicht mehr hinfahren, weil das sind nicht meine Bedingungen. So, und ich glaube, das war da diese Gruppe, da würde ich auch jetzt keine ausschließen. Ich glaube, diese Gruppe ist für mich die nächste Gruppe, die Richtung Grand Slams schielen muss und auch dahin kommen muss. Und auch ein Marco Topo, den würde ich jetzt doch nochmal erwähnen, der am Ende des Jahres nochmal in Bergamo ein super Turnier gespielt hat. Und wo es eigentlich wirklich auch nur eine Frage der Zeit ist, dass die diesen nächsten Schritt dann gehen und dann auch Richtung 100 kommen. Weil ich glaube, von der Anzahl her sind wir eigentlich ganz gut, aber es muss halt noch ein Schritt gegangen werden. Also sie sind da noch nicht so. Und genauso müssen jetzt die wir ganz am Anfang der Sendung hatten, mit Max Schönhaus, Nils McDonald, Jamie McKenzie, die teilweise ganz viel in der Jugend gespielt haben und jetzt das nächste Jahr nehmen, um mehr bei den Herren zu spielen, die müssten jetzt eigentlich dann von hinten wieder nachschieben auch und in diesen Bereich reinkommen, so dass wir dann in der Breite wirklich in jeder Region die Spieler haben und sich gegenseitig dann so nach oben katapultieren.
Letzte Frage, was wünscht sich der Bundestrainer sportlich gesehen für 2026?
Generell hoffe ich, dass dass die, über die wir alle gesprochen haben und viele andere auch noch in der Jugend, dass die alle am Ende des Jahres von sich selber sagen können, es war ein gutes Jahr. Und persönlich glaube ich jetzt gerade auch nach Bologna würde ich mir wünschen, dass wir uns nochmal diese Chance erspielen, das Finalturnier zu erreichen und ja, und dann diese Erfahrung, die wir dieses Jahr gesammelt haben, auch positiv nutzen können, um vielleicht nächstes Jahr dann den nächsten Schritt nochmal zu gehen.
Michael, danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Das war Michael Kohlmann mit seinem Blick auf 2025 und einem kleinen Ausblick schon auf 2026. So, das war jetzt allerdings wirklich der letzte Podcast für 2025 von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. 98 Podcasts hat es jetzt gegeben in diesem Jahr. Wir haben es schon in der Jahresrückblicksendung gesagt. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich weniger, aber wir werden versuchen, was wir können. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal ist das möglich. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann melden wir uns pünktlich vor den Australian Open wieder mit unserem ersten Podcast 2026. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs viele Zuhören in 2025. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.